Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Diesmal mit Astrid Ravohl hier im Studio. Schönen guten Abend zusammen. Pendeln zwischen Quarantäne, Hotel und Arena, das ist Basketball in Pandemiezeiten. Heute begann das Turnier zum Saisonfinale in München und wir fragen nach, ob die Spieler nur Körbe werfen oder auch Haltung gegen Rassismus zeigen durften. Außerdem lassen wir uns erklären, wer jetzt wie im Sport vom Konjunkturpaket profitieren kann. CDU-Sportpolitiker Johannes Steiger hat ein paar Antworten dazu und Beachvolleyballer Alexander Walkenhorst startet eine neue Beachliga und holt damit den Verband aus der Schocksstarre, wie er sagt. Dazu kommen noch die Fußballpartien dieses Tages. Unterläuft aktuell die Partie zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC aus Berlin. 41 Minuten sind gerade in diesem Moment exakt rum. 0:0 plätschert das Spiel vor sich hin. Dazu gleich mehr im Verlauf der Sendung. Heute Nachmittag bereits startete Bayer Leverkusen hoffnungsfroh ins Spitzenspiel gegen Bayern München. Aber was lange Zeit ganz passabel aussah, kippte dann. Bayer unterliegt Bayern. Armin Lehmann.
Mit 7 Meilenstiefeln eilen die Bayern in Richtung nächster deutscher Fußballmeisterschaft. Auch Leverkusen konnte die Bayern nicht stoppen und das, obwohl die Werkself durch Alario schon in der 9. Minute mit 1:0 in Führung ging. Die Bayern schüttelten sich und führten dann zur Pause schon 3:1. Coman, Goretzka und Gnabry waren da die Torschützen. Lewandowski stellte dann nach gut einer Stunde auf 4:1 für die Bayern, ehe Florian Wirtz, der 17-jährige Youngster, der jüngste Bundesliga-Torschütze wurde und immerhin das 2:4 für Leverkusen erzielte.
Die Münchner Fußballteams heute mit Aufwärmshirts, auf denen geschrieben stand Rot gegen Rassismus, eine Aktion nach dem brutalen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten, die Mannschaft selbst initiiert hatte. Das hat Bayern-Trainer Hansi Flick beeindruckt, wie auch die Moral der Teams.
Die Mannschaft lässt nie nach. Sie ist heute auch zurückgekommen nach, ich sag mal, anfänglichen Problemen, das auch dann zu Recht zum 1:0 geführt hat für Leverkusen. Wie wir dann in der ersten Halbzeit wieder zurückgekommen sind ins Spiel, das zeigt einfach auch die Qualität, die wir haben, aber auch die Einstellung, die Mentalität. Und von daher bin ich natürlich sehr zufrieden.
Vorstandschef Oliver Minzlaff von RB Leipzig hat nach eigenen Angaben noch keine offizielle Anfrage für einen Wechsel von Nationalstürmer Timo Werner zum FC Chelsea vorliegen. Werner habe weder die Klausel gezogen, noch habe irgendein Verein einen Transfervertrag geschickt, sagte Minzlaff im Bezahlfernsehen. Allerdings habe Werner schon vor einigen Wochen signalisiert, dass er sich mit einem Transfer beschäftigt. Heute aber musste er sich im Spiel erst einmal mit dem SC Paderborn beschäftigen. Thorsten vom Wege.
Klaus Cazula hat einen Rekord eingestellt. Die gelbe Karte im Spiel gegen Leipzig war schon seine 16. Das schaffte bisher in einer Bundesliga-Saison bisher nur Thomas Heitow. Viel spannender aber war das Unentschieden, das sich die Paderborner in der Nachspielzeit erkämpften, als Christian Strohdiek aus Nahdistanz einen Ball über die Linie drücken konnte. Zumindest dafür nahm auch Klaus Cazula Glückwünsche an.
Leipzig ist eine Spitzenmannschaft. Heute wäre vielleicht auch ein bisschen mehr drin gewesen. Auch aufgrund der roten Karte, dass sie längere Zeit in Unterzahl gespielt haben. Aber wir haben eine sehr, sehr gute Partie abgeliefert.
Weniger gut drauf war nach Spielende der Leipziger Lukas Klostermann, denn sein Team hatte sich nach dem 1:0 durch Patrick Schick in der 27. Minute in der Spur befunden. Diese aber nach der gelb-roten Karte gegen Dayot Upamecano Ende der ersten Halbzeit wieder verlassen. Im zweiten Spielabschnitt agierte Paderborn mutig, riss das Spiel an sich, wenngleich die Gastgeber trotzdem noch klare Konterchancen hatten und das 1:1 erst kurz vor dem Abpfiff fiel.
Und trotzdem hatten wir selbst danach, glaube ich, noch eine gefühlt 100%ige Torchance, aber ja. Jetzt müssen wir trotzdem mit dem Punkt leben.
Möglicherweise könnte der Punkt für beide zu wenig sein, denn Leipzig lässt damit Federn im Kampf um die Champions-League-Plätze und Paderborns Abstand zu den Nicht-Abstiegsrängen wird auch nicht kleiner.
Übrigens, durch einen Schuldenerlass von 100 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2018-2019 hat Fußball-Bundesligist RB Leipzig dank Geldgeber Red Bull sein Eigenkapital gestärkt. Finanzdirektor Florian Hopp betonte, dass es keine Schenkung durch den Geldgeber sei. Es sei eine Transaktion, die völlig üblich sei, insbesondere in der freien Wirtschaft, aber auch im Fußballgeschäft und auch in der Bundesliga, so Hopp gegenüber der deutschen Presseagentur. 309 Einsätze hat er auf seinem Konto der Japaner Makoto Hasebe in Diensten der Frankfurter Eintracht. Damit ist er nun der asiatische Profi mit den meisten Spielen in der Bundesliga. Viel mehr gab es für die Eintracht heute gegen FSV Mainz 05 auch nicht zu zählen. Martina Knief.
Der Sieg für Mainz war wichtig und hochverdient. Tief drin im Abstiegskampf der Bundesliga merkte man den Mainzern an, dass sie diesen Erfolg in Frankfurt unbedingt wollten. Eine Standardsituation brachte den Mainzern kurz vor dem Pausenpfiff die Führung ein. Brosinski gab eine Ecke von rechts herein, Nia Kate köpfte ins Tor. In der zweiten Halbzeit drängten die Mainzer weiter. Ein Aufbäumen war von Eintracht Frankfurt nicht zu sehen. Zwingende Offensivaktionen Mangelware. Der eingewechselte Kunde machte in der 77. Minute den Erfolg für die Mainzer perfekt. Damit hat Mainz 05 als 15. jetzt 3 Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16.
Und das ist ein ganz wichtiger Sieg gewesen, sagt auch Mainz-Trainer Achim Beyer-Lorzer.
Wenn man einfach zu wenig Punkte aus den Spielen vorher holt, dann wird es mit weniger Spielen vom Druck her natürlich höher. Die Mannschaft ist aber mit diesem Druck heute super gut umgegangen. Und wir haben auch gesagt, wir müssen uns auf diese Herausforderungen freuen, weil wir damit natürlich auch wachsen. Und das alles Entscheidende ist natürlich der Einsatz. Und der Einsatz hat heute super gut gestimmt.
Fortuna Düsseldorf kommt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einfach nicht vom Fleck. Da spielen die Rheinländer fast die komplette Partie mit einem Mann mehr auf dem Feld und retten gegen die TSG 1899 Hoffenheim nur gerade so einen Punkt. Marc Eschweiler.
Es war ein turbulentes Spiel mit wechselnder Führung, einer frühen roten Karte und einem zurückgenommenen Tor. Die beiden Entscheidungen von Schiedsrichter Sören Storks jeweils nach Videobeweis sorgten für große Diskussionen. In der 9. Minute zeigte er Hoffenheims Hübner die rote Karte nach einem vermeintlichen Schlag ins Gesicht seines Gegenspielers. In der 18. Minute pfiff er das vermeintliche 2:1 für Düsseldorf zurück, weil er eine Aktion im Vorfeld als faul wertete. In einer auch sportlich interessanten Partie ging Düsseldorf früh durch Hennings in Führung. Trotz Unterzahl drehte Hoffenheim durch Dabur und Zuber zunächst die Partie. Erneut Hennings setzte mit einem verwandelten Foul-Elfmeter in der 76. Minute den Schlusspunkt zum 2:2-Endstand.
Es läuft an diesem Wochenende ja dieser 30. Spieltag. Zwischen Dortmund und Hertha steht es aktuell immer noch 0:0 unentschieden. Aber wissen Sie noch, wie es vor der Corona-Bundesliga-Pause war? Spieltag 24? Große Aufregung. Mehrere Spiele sind unterbrochen worden. Der Grund dafür waren Schmähungen aus den Stadionkurven gegenüber Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp. Vom hässlichen Gesicht des Fußballs war damals die Rede. Das DFB-Sportgericht hatte daraufhin Verfahren gegen mehrere Vereine eröffnet, bei denen es zu Spielunterbrechungen gekommen war. Thorsten Poppe hat das nicht vergessen, nachgefragt und vernommen, dass keiner der Vereine bestraft wird.
Ende Februar schien der deutsche Fußball am Ende. Beleidigungen aus den Fankurven gegenüber Dietmar Hopp, dem Mehrheitseigner der TSG Hoffenheim, stellten laut den Fußballfunktionären eine neue Dimension dar.
Ich kann nur eins sagen, es ist der Moment gekommen, jetzt spätestens heute, wo die ganze Bundesliga, der DFB, die DFL, gemeinsam Schrittes gegen diese Chaoten vorgehen müssen. Es ist das hässliche Gesicht des Fußballs.
So Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, am 24. Spieltag der Bundesliga bei der Begegnung TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern München. Als die Bayern-Kurve ein Transparent mit Schmähungen gegen den Mehrheitseigner der TSG Hoffenheim, Dietmar Hopp, zeigte, ist das Spiel mehrfach unterbrochen. Die Mannschaften sogar kurzzeitig in die Kabine geschickt worden. Auch in anderen Stadien kam es an diesem Spieltag wegen ähnlicher Vorfälle zu kürzeren Spielunterbrechungen. Danach äußerte sich DFB-Präsident Fritz Keller im aktuellen Sportstudio zu den Vorfällen.
Und ich glaube, wir sind wirklich am Tiefpunkt angekommen. Und ich habe gerade die Worte auch von Herrn Rummenigge gehört. Und ich glaube, er hat recht. Es geht hier nur mit Solidarität weiter für die Sauberkeit des Sports und für einen anständigen Umgang miteinander. Manche haben recht, die sagen, wir hätten viel früher durchgreifen müssen und das einfach nicht zulassen. Die ersten Hassplakate gegen Dietmar Hopp waren 2008. 2008. Davon gab es immer dann wieder Geldstrafen und sonst was. Und dann ist irgendwann mal gut.
Auch das DFB-Sportgericht nahm danach Ermittlungen auf und hat Verfahren gegen die Vereine eröffnet, deren Fans in den Kurven entsprechende Banner gezeigt hatten. Doch zu einer Verurteilung wird es nicht kommen. Am Freitag teilt der DFB mit, dass er alle Verfahren aus 2020 gegen Vereine aus den ersten drei Ligen einstellt, die bislang noch nicht rechtskräftig abgeschlossen wurden. Also auch alle Verfahren, die die Vorfälle am 24. Spieltag behandeln. Wörtlich heißt es beim DFB:
Das schließt sämtliche Vereinsverfahren ein. Beispielsweise wegen Abbrennen von Pyrotechnik im Stadion, Zuschauerausschreitungen oder verbotener Banner. Grund: die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen für die Clubs.
Die Beleidigungen aus den Fankurven am 24. Spieltag waren als Proteste gedacht und richteten sich eigentlich gegen den DFB. Der hatte kurz vorher eine Bewährungsstrafe gegen BVB-Anhänger widerrufen. Die Auswirkungen? Kein BVB-Fan darf in den kommenden beiden Spielzeiten ins Hoffenheimer Stadion. Das fassen die Anhänger als eine sogenannte Kollektivstrafe auf, die der DFB als Strafmittel eigentlich ausgesetzt hatte. Auslöser für die Anwendung dieser Kollektivstrafe sind ebenfalls Schmähungen aus der BVB-Kurve in Richtung Dietmar Hopp gewesen. Der dient den Fans als Symbolfigur für ihre Systemkritik, weil er fast 100% der Anteile an der TSG Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH hält. Die Fans betrachten dies als Verrat am Fußball, dessen Vereine mehrheitlich den Mitgliedern gehören sollten. Trotz der Einstellung der Verfahren für die Fans gehen die Proteste gegen den DFB weiter. Wohl aber nicht mehr gegen Dietmar Hopp, wie der Sprecher des Fanbündnisses Pro Fans Sig Zelt ausführt.
Das Thema Hopp ist so oder so fürs Erste erledigt. Als Person ist er uns wirklich nicht so wichtig. Die fortschreitende Kommerzialisierung führt doch dazu, dass Personen und Konzerne den sportlichen Erfolg kaufen können. Sie zerstört die Mitbestimmung und die Mitgestaltung durch die Mitgliederbasis, die dann obendrein noch immer wieder mit Kollektivstrafen überzogen wird. Das ist das eigentliche Thema der Proteste. Daher werden diese nicht verstummen.
Dietmar Hopps Anwalt Christoph Schickert wollte sich gegenüber dem Deutschlandfunk nicht zu der Thematik äußern, wie er im Vorfeld der DFB-Entscheidung schreibt. Der Verband nutzt jedenfalls die Corona-Pandemie, um ein für ihn brisantes Thema abzuschließen, obwohl der DFB noch vor 3 Monaten deswegen von einem neuen Tiefpunkt im Fußball gesprochen hat.
Berichtete Thorsten Poppe, sein Beitrag findet sich auch in unserer Audiothek. Die kostenlose App dafür gibt's im Netz runterzuladen. Arminia Bielefeld führt in der 2. Liga die Tabelle souverän an. Allerdings haben die Ostwestfalen irgendwie das Siegen verlernt. So auch heute gegen den 1. FC Nürnberg. Luise Kropf.
Auch wenn Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Nürnberg nur 1:1 unentschieden spielte, wieder stockte die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus das Punktekonto auf und schreitet damit weiter mit langen Schritten in Richtung Bundesliga und Aufstieg. Dabei hätte Bielefeld auch mehr an diesem Spieltag sammeln können. In der ersten Halbzeit die Hausherren dominant und spielbestimmt. Fabian Klos trifft per Kopf zur 1:0 Führung, lässt noch gute Gelegenheiten liegen, weil er 2-mal den Pfosten traf. Der Anschlusstreffer der Nürnberger zum 1:1 zunächst wie aus dem Nichts und dennoch verdient, wenn man auf die 2. Halbzeit blickt.
Darmstadt 98 hatte zuletzt einen Lauf im Aufstiegskampf, der wurde aber heute in Regensburg unsanft gestoppt. Wie? Das weiß Erich Wartusch.
Das 3:0 für den SSV Jahn Regensburg geht irgendwie in Ordnung, vor allem weil man defensiv wenig zuließ. Vorne zahlte sich das verstärkte Training von Standardsituationen unter der Woche aus. 2 Tore fielen nach Eckbällen, schon nach 6 Minuten durch Correa, in der 2. Hälfte durch Besuschkow. Es hätte nach der gelb-roten Karte für Wehkesser eine gute halbe Stunde vor Schluss noch einmal brenzlig werden können, doch Darmstadts Kempe schießt einen Elfmeter übers Tor. Hinten springt Rapp die Kugel unkontrolliert von der Brust. Jan-George geistesgegenwärtig mit dem 3:0. In der 77. Minute war der Sieg unter Dach und Fach. Der erste Dreier nach der Corona-Pause.
Im Abstiegsduell zwischen Wien Wiesbaden und Dynamo Dresden behielt der Tabellenletzte gegen den Vorletzten die Nerven und die Übersicht. Dresden gewinnt auswärts. Dirk Schmidt.
Über weite Strecken war Dynamo Dresden die Mannschaft, die von Trainer Markus Kauzinski auf gleich 8 Positionen verändert worden ist, die abwartendere und schwächere Mannschaft. In den entscheidenden Szenen aber hat es gepasst und zum 3:2-Sieg im Kellerduell gereicht. Bezeichnend für die gute Moral bei Dynamo war, dass die Mannschaft nie aufgegeben hat und deshalb kurz vor der Halbzeit durch Schmidt und kurz vor dem Abpfiff durch Makienok immer dann traf, wenn keiner mehr damit rechnete. Dynamo wird aus diesem Erfolg sicher sehr viel Kraft schöpfen und mit den Sachsen ist ab sofort wieder zu rechnen.
Halbzeit in Dortmund, die Borussia gegen Hertha BSC. Was in den ersten 45 Minuten passierte oder auch nicht, das fasst Burkhard Hupe zusammen.
Die erste Halbzeit in Dortmund ist vorbei und sie lief ziemlich spektakulär und unspektakulär. Es war so gut wie gar nichts los. Es steht deshalb folgerichtig zur Pause 0:0. Die Dortmunder mit 2 ganz guten Gelegenheiten, Azar und Brandt, beide schossen am Tor vorbei. Die Berliner stehen gut in der Deckung, verzichten aber weitgehend auf das Spiel nach vorne. Das bemerkenswerteste Ereignis bislang in dieser Partie fand vorm Anpfiff statt, als beide Teams sich im Anstoßkreis niederknieten und der Menschen gedachten, die an täglichem Rassismus oder untertäglichem Rassismus zu leiden haben. 0:0 zur Pause zwischen Dortmund und Berlin.
Heute Nachmittag ist es gestartet, das Basketball-Experiment-Finalturnier in München. 10 Teams pendeln ja zwischen Quarantänehotel und Arena hin und her, um in den nächsten 3 Wochen den Meister zu finden und die Saison noch irgendwie zu Ende zu spielen. Ohne Zuschauer natürlich. Zum Auftakt spielte die BG Göttingen gegen Crailsheim und gewann auch. Florian Hecht, hat die BG besser ins Turnier gefunden?
Ja, die hat besser ins Turnier gefunden, aber ich würde mal sagen, das ist jetzt noch kein richtiger Fingerzeig. Crailsheim hat seine 3 besten US-Amerikaner ja verloren, die kamen nicht zurück aus den Staaten, musste da Ersatz finden und das hat man auch gesehen. Das war keine eingespielte Mannschaft. Göttingen war über das gesamte Spiel besser, konnte auch als Crailsheim im 3. Viertel mal auf 3 Punkte heran war, den Sack zumachen, hatte die bessere Verteidigung und sie hatten einen überragenden jungen 1,80 Meter großen Mann. Das ist nämlich Bennett Hund, der Aufbauspieler, der machte heute satte Seite 30 Punkte hat also diesem Spiel den Stempel aufgedrückt. Also die Göttinger zumindest mal gut in dieses Turnier gestartet.
Wie ist denn insgesamt Ihr Eindruck von den Corona-bedingten besonderen Rahmenbedingungen?
Die Rahmenbedingungen sind tatsächlich einzigartig. Wenn ich mich jetzt hier in dieser Halle umschaue, in der gerade der FC Bayern Basketball hereingekommen ist, angeführt von Kapitän Danilo Bartel in Badeschlappen, ohne Maske, der Rest der Mannschaft kam mit Maske. Also diese Rahmenbedingungen sind einzigartig. Die roten Schalensitze waren auch während des ersten Spiels alle leer. Da, wo sonst die VIPs sitzen, nämlich hier vor mir, also die ganz wichtigen, die teuren Karten haben, da saßen die Rettungskräfte vom Roten Kreuz. Daneben saß der Geschäftsführer der Deutschen Basketballliga und das war's dann auch schon. Also es ist wirklich einzigartig, dieses Ganze außenrum um dieses Turnier. Viel Plexiglasscheiben, viel Absperrband, viele Masken natürlich. Also daran muss man sich erstmal gewöhnen.
United Against Racism, das ist das jetzt offiziell festgelegte Motto dieses Finalturniers, rettet damit BBL-Geschäftsführer Stefan Holz auch seine irritierenden Aussagen von letzter Woche, in denen er ja zuletzt den Spielern untersagte, sich gegen Rassismus zu positionieren?
Ja, damit versuchen sich die Liga auf jeden Fall mal ein gutes Image anzulegen, aber das war auch alles ein bisschen, muss man schon sagen, komisch, wie das gelaufen ist mit den Äußerungen. Da wurde nämlich sein Nachsatz nicht veröffentlicht und er hat sich auch kurz darauf nochmal in einem Interview in einem anderen völlig anders positioniert. Klar waren diese Aussagen alle sehr, sehr unglücklich, aber ich denke, die Liga hat schnell klargemacht, wo sie steht. Basketball ist ein Sport, in dem es international zugeht, in dem farbige US-Amerikaner den Stempel aufdrücken. Und Pierre Günther, der deutsche Nationalspieler, der übrigens jetzt auch gerade gekommen ist, der Ulmer, hat gleich mal gesagt, wenn einer hier irgendwelche Aktionen startet, die ersten 10.000 Euro an Strafe, die fällig würden, würde er aus seiner privaten Schatulle zahlen. Das zeigt schon viel, aber da hat die Liga dann auch gleich gesagt, nee, so weit wird es auf keinen Fall kommen.
Vielen Dank. Live aus München war das Florian Hecht. Nachher ab 22.50 Uhr werden wir ihn in Sport aktuell dann mit dem zweiten Spiel des Abends auch noch hören. Bayern München gegen Ulm. Die Partie wird nachher angeworfen. Nicht mit dabei in München sind die Basketballer der Löwen aus Braunschweig. Deren Geschäftsführer Sebastian Schmidt, den habe ich heute Nachmittag gefragt, warum sich sein Team gegen die Teilnahme an diesem Finalturnier entschieden hat.
Ja, also für uns war es letztendlich eine wirtschaftliche Frage, ob wir das stemmen können. Wir haben aufgrund der 7 Heimspiele, die uns ausgefallen sind, noch in der Rückrunde der Easy Credit BBL-Saison einen hohen 6-stelligen Betrag an Erlösen, die uns fehlen, durch die Tagesticketeinnahmen. Zudem mussten wir unsere Spieler als auch mehrere weitere Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Von daher hätte das aus wirtschaftlichen Gründen einfach nicht funktioniert. Jetzt mit dem Turnier, aber auch schon im Vorfeld durch die Trainingseinheiten 2 Wochen zuvor mindestens, die Spieler wieder ins Training zu holen, die Trainer ins Training zu holen, aus der Kurzarbeit herauszuholen, das wäre wirtschaftlich für uns nicht praktikabel gewesen.
Finden Sie es dennoch richtig, dass sich 10 Teams gefunden haben, dieses Finalturnier auszuspielen, obwohl ja damit der eigentliche Wettbewerb verzerrt wird?
Ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass wir weiterhin präsent sind und wir auch, glaube ich, jetzt eine großartige Chance haben, den Basketball von einem anderen Publikum zu präsentieren, weil neben dem Fußball jetzt nur noch der Basketball aktiv ist. Zudem ist es natürlich auch so, das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen, dass sowohl die Liga als auch die vereinzelten Clubs natürlich letztendlich auch gegenüber ihren Partnern ja in der Pflicht stehen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es auch eine Abwägung ist, wie man mit dem ganzen Szenario umgeht, mit Quarantäne im Hotel, mit, ja, ich sag mal, einer Art Ausgangssperre, auch wenn das jetzt scheinbar gut zu handeln ist für die Spieler. Habe ich aber natürlich auch von ein paar anderen Jungs gehört, dass es schon schwierig ist, ein paar Wochen sozusagen weggesperrt zu sein von der Familie. Also das muss man alles abwägen. Ich glaube, da muss auch jeder Spieler am Ende selber entscheiden, ob er damit zurechtkommt. Letztendlich bin ich aber absolut positiv gestimmt, dass es ein tolles Turnier sein wird und für den Basketball eine sehr, sehr positive Angelegenheit ist.
Für Sie und Ihren Verein bedeutet das jetzt, die Löwen in Braunschweig richten den Blick in die nahe und auch mittelferne Zukunft. Der Verein ist ja jetzt in einer vergleichsweise komfortablen Situation, denn ab dem 1. Juli steht NBA-Profi Dennis Schröder als alleiniger Gesellschafter seines früheren Clubs fest. Alle Sponsorenverträge, so ist zu hören, sollen auch bestehen bleiben. Sind damit also alle Geldsorgen des Vereins auf einmal weg?
Naja, alle Geldsorgen sind mit Sicherheit kurzfristig erstmal weg, denn natürlich gibt das eine gewisse Sicherheit, dass wir ab dem 1. Juli den Alleingesellschafter Dennis Schröder haben und zudem natürlich die großen Sponsorenverträge weiterlaufen. Nichtsdestotrotz, das ist sowohl in Braunschweig so als auch bei den anderen Standorten, ist es natürlich im Moment durch die Corona-Pandemie eine sehr, sehr schwierige Zeit, gerade auch sowohl Sponsoren bei Laune und bei der Stange zu halten aus wirtschaftlichen Gründen, aus Sicht der Unternehmen, als auch natürlich neue Unternehmen zu akquirieren. Das ist ganz, ganz schwierig. Von daher wird man sehen, wie das in der Zukunft aussehen wird. Aber man darf sich hier natürlich jetzt auf keinen Fall zurücklehnen. Aber man ist in einer guten Ausgangssituation, dass man schon die Verträge von den großen Sponsoren letztendlich sicher hat.
Ausgerechnet in der letzten Woche hat sich allerdings der Amerikaner Scott Atherton, einer der besten Bundesliga-Center, verabschiedet, verlässt Braunschweig, wechselt nach Spanien. Was bedeutet das für Ihren Standort in Braunschweig, für den Basketballstandort?
Ja, Scott war natürlich seit mehreren Jahren eine absolute Identifikationsfigur. Wir haben uns immer sehr bemüht, den Vertrag vorzeitig auch mit ihm zu verlängern. Das ist mir in den letzten Jahren auch gut gelungen. In diesem Jahr waren wir auch schon relativ weit. Wir haben Gespräche im Februar und im März geführt. Ja, ich sag mal, zu 90% waren wir beide uns auch schon einig. Letztendlich kam dann Corona dazwischen und natürlich auch eine extreme Unsicherheit für die Spieler, weil keiner weiß, wie es in der nächsten Saison weitergeht, wann es weitergeht. Und von daher muss man dann auch einfach Scott gratulieren. Und er hat sich das auch völlig verdient, dass er jetzt so ein Angebot aus Spanien bekommen hat, von einem guten Club mit einem, ja, ich sag mal, aus der BBL kommt, mit tollen Statistiken. Da kann man nur sagen, Chapeau. Und das freut uns natürlich auch hier aus Braunschweig, dass wir so einen Spieler so lange halten konnten. Aber letztendlich, das war in den letzten Jahren uns auch schon klar, wenn so ein Angebot dann mal kommt von einem spanischen Club aus der besten Liga Europas, dann ist so ein Spieler wie Scott Atherton nicht zu halten.
Das heißt also, letztendlich war das finanzielle Angebot wahrscheinlich für Sie nicht mitzugehen, denn die Corona-Bedingungen, die Rahmenbedingungen sind ja hier bei der BBL genauso wie in Spanien auch.
Ja, wobei man sagen muss, dass Scott in den vergangenen Jahren auch nie immer nur aufs Geld geschaut hat. Keine Frage ist, dass er bei uns auch ein sehr gutes Gehalt natürlich erhalten hat. Also nur durch Luft und Liebe und gute Kommunikation bleibt ein Spieler auch nicht so viele Jahre dann an einem Standort. Aber wir hätten das Geld, was er jetzt in Spanien bekommt, mit Sicherheit hätten wir das nicht mitgehen können. Auf der anderen Seite fühlt sich Scott oder hat sich hier sehr wohl gefühlt mit seiner Frau und mit seinen beiden Kindern. Von daher war Scott nie ein Spieler, der nur aufs Geld geschaut hat. Und deswegen waren wir auch so weit und deswegen glaube ich, hätte er auch bei uns unterschrieben fürs nächste Jahr. Aber zum damaligen Zeitpunkt konnte man das noch gar nicht sagen. Auch noch vor 2, 3, 4 Wochen konnte man noch nicht sagen, wie es weitergeht. Das kann man immer noch nicht wirklich. Von daher konnten wir keine seriösen Aussagen treffen, welches Gehalt wir den Spielern geben können, weil auch noch nicht das 100%ige Teambudget fürs nächste Jahr feststeht.
Lassen Sie uns in dem Kontext nochmal zurückkommen auf Dennis Schröder. Wie bewerten Sie denn persönlich das Engagement des NBA-Profis, mit dem Sie ja persönlich in der Vergangenheit öfter auch mal aneinander geraten waren?
Ja, also wir hatten Meinungsverschiedenheiten, auch bedingt natürlich durch die Personalie Livio Kalin. Ich glaube, das weiß jeder, das kann man auch ehrlich ansprechen.
Der Jugendtrainer und Schröder-Mentor Livio Kalin.
Genau, genau, korrekt. Da darf man auch nicht naiv sein. Deswegen hatten wir da Meinungsverschiedenheiten. Auf der anderen Seite muss man aber erstmal sagen, dass durch die Alleingesellschafterrolle von Dennis Schröder er dem Standort sehr, sehr viel Gutes tut. Nämlich, dass wir erstmal am Lizenzierungsverfahren für die nächste Saison ganz regulär teilnehmen können. Auch das ist natürlich an wirtschaftlichen Bedingungen geknüpft. Und da steht der Standort Braunschweig jetzt natürlich deutlich positiver da, als es möglicherweise in der Vergangenheit gewesen wäre. Von daher muss man dem Ganzen erstmal positiv entgegenstehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass man im Moment für uns hier am Standort, ist es noch nicht klar, welche Reise letztendlich hier der Club nehmen wird. Wir sind in diversen Gesprächen, aber das wird man sowohl von Personen als auch von Strukturen erst, denke ich, in den nächsten Tagen und Wochen sehen.
Die Clubführung wollte sich ja 2019 von dem von Ihnen angesprochenen Livio Kalin trennen. Auch über die Organisation der Nachwuchsarbeit gab es Differenzen. Können Sie das genauer erklären, wieso? Denn Sie kamen ja eigentlich von einem Club, den Dragons Rhöndorf, der in der Nachwuchsarbeit ja durchaus eine viel beachtete und prämierte Nachwuchsarbeit leistet.
Ja, also ich glaube, wir waren gar nicht immer so konträr, aber für mich spielt schon eine große Rolle, dass man letztendlich den Nachwuchsbereich auch immer weiter professionalisiert und weiter ausbaut. Beispielsweise mit Hauptamtlichkeit im Trainerbereich, sowohl was sportartspezifische, also Basketballtrainer angeht, als auch Trainer im Athletikbereich und in der medizinischen Abteilung. Dazu spielt für mich auch die schulische Ausbildung, das heißt mit Internat zum Beispiel, eine sehr, sehr wichtige Rolle, um letztendlich auch den Sportlern, den jungen Sportlern auch eine Möglichkeit neben der Basketballkarriere zu bieten und dass sie im Idealfall ihr Abitur machen. Das gebündelt sind wir in den letzten 2 Jahren sehr, sehr stark angegangen durch Einsetzung neuer hauptamtlicher Trainer im Nachwuchsbereich, durch eine Kooperation mit dem COD in Braunschweig, mit einer internationalen Schule, mit einem Gymnasium, mit einer eigenen Sporthalle, die uns im Nachmittagsbereich zur Verfügung gestellt wird, mit einem Internat, sodass wir dort, glaube ich, schon einen sehr, sehr guten Weg eingeschlagen haben. Und jetzt wird man natürlich sehen, wie das in der Zukunft weiter fortgesetzt wird.
Und man muss auch sehen, ob in dieser Konstellation noch Platz für Sie ist oder ob Sie am Ende möglicherweise den Verein verlassen müssen?
Wir werden Gespräche führen. Also ich habe ja auch in der Vergangenheit schon gesagt zu den Medienvertretern, dass man alles andere als naiv sein sollte. Und es gab in der Vergangenheit Meinungsverschiedenheiten. Und von daher sprechen wir in alle Richtungen. Und am Ende muss man schauen, ob das passen kann oder nicht.
Würden Sie denn bleiben wollen?
Unter gewissen Voraussetzungen mit Sicherheit. Aber ich glaube, da will ich jetzt gar nicht so viel vorpreschen, sondern das werden wir intern besprechen. Welchen Sinn hat eine mögliche Fortsetzung meiner Tätigkeit? Ich habe noch Vertrag bis Juni 2022, also noch 2 Jahre. Oder macht es möglicherweise auch Sinn, um den Club, um das Konzept hier beim Club weiter voranzubringen, dass es eine neue sportliche Leitung gibt und auch einen neuen Geschäftsführer? Das war ich ja zuletzt in Personalunion. Das werden jetzt Gespräche, die schon geführt worden sind, also auch noch in den nächsten Tagen anstehen, zeigen.
Sagte hier im Deutschlandfunk der Geschäftsführer der Basketballer aus Braunschweig, Sebastian Schmidt. Das aufgezeichnete Gespräch haben wir heute Nachmittag geführt. Es gibt neben Fußball und Basketball hierzulande noch eine weitere Sportart, die ab der kommenden Woche wieder angepfiffen wird. Sogar mit einem komplett neuen Format. Die Corona-Pandemie hat da in der Not wirklich erfinderisch gemacht. Beachvolleyballer Alexander Walkenhorst hat die Beachliga ins Leben gerufen. Zusammen mit seinem Partner Daniel Wernitz und Konstantin Adam, dem Manager von 2 Beachvolleyball-Nationalteams. Und jetzt hat er massiven Schlafmangel, weil Alexander Walkenhorst quasi von der Idee bis zum Hygienekonzept alles in Eigenregie entwickelt hat. Respekt. Heute Mittag hat mir Alexander Walkenhorst mehr dazu erzählt, zum Beispiel, warum diese neue Liga für ihn genau jetzt eine neue Chance für seine Sportart ist.
Naja, bisher haben wir im Beachvolleyball grundsätzlich nur 3-Tages-Events an den Wochenenden immer gehabt. Das ist die größte europäische Tour, die wir haben. Und die wurde abgesagt. Und jetzt haben wir natürlich die Chance, mal was Neues auszuprobieren. Und da muss man nur mal auf die anderen Sportarten gucken. Ligasysteme funktionieren überall. Warum denn nicht im Beachvolleyball, haben wir uns gedacht.
Warum ist bisher noch nie jemand auf die Idee gekommen?
Ich habe den Sport nicht erfunden. Es hat sich irgendwie so etabliert und es gab auch Jahre, wo Beachvolleyball mit diesen Events geboomt hat. Die boomen auch immer noch, aber die Entwicklung, die ist in den letzten Jahren so ein bisschen ausgeblieben. Und deswegen, glaube ich, ist es alle Zeit, mal was Neues auszuprobieren.
Wie haben denn die Sportlerinnen und Sportler, die Sie eingeladen haben, reagiert?
Dankbarkeit wäre, glaube ich, untertrieben. Also es war, weil ich glaube, viele Beachvolleyballer saßen gerade zu Hause, die hatten den ganzen Winter übertrainiert, ich ja auch. Und dann wurde ihnen der Wettkampf weggenommen. Und ich glaube, viele von denen hatten gar nicht mehr damit gerechnet, überhaupt Wettkampf zu haben dieses Jahr. Ja, und dann kam die frohe Kunde und wir haben wirklich offene Türen eingerannt bei allen Athleten.
Bei diesem neuen Turnierformat spielen ab dem 13. Juni jetzt 8 Teams, 4 Wochen lang, abwechselnd immer eine Woche die Frauen, dann die Männer in Düsseldorf, ohne Zuschauer natürlich. Wie und wo können Sie das sicher umsetzen?
Also wir setzen das direkt an dem Düsseldorfer Fußballstadion um, weil dort, naja, die Zaunanlagen gut genug abtrennbar sind und man deswegen definitiv ausschließen kann, dass Zuschauer vor Ort sind. Das ist somit das Wichtigste, was auch gerade unser Hygienekonzept vorgegeben hat. Dass wir da sicherstellen können, dass keine externen oder keine Zuschauer vor Ort sind. Das ist so das A und O dieses Systems, ja.
Sie haben ja das Hygiene- und Gesundheitskonzept komplett in Eigenregie ausgetüftelt. Ist das angelehnt an die Konzepte der Fußballer und Basketballer oder komplett anders?
Ich glaube nicht, dass es komplett anders ist, aber ich muss dazu sagen, wir haben keine Einsicht gehabt, weil wir parallel an unserem eigenen Konstrukt gearbeitet haben. Unser Vorteil ist natürlich, wir haben weder Körperkontakt und wenn überhaupt mal ganz zufällig an der Hand und das auch nur 1-2 Mal im Spiel. Plus wir sind im Vergleich zu Basketball natürlich auch unter freiem Himmel und deswegen glaube ich, wäre sich komplett an denen zu orientieren auch ja, übers Ziel hinausgeschossen gewesen, weil wir schon einfach komplett andere Sportarten sind.
Welche Teams nehmen denn teil? Welche Stars haben sich angekündigt?
Also wir haben mehrere Stars dabei. Bei den Frauen, ich glaube, der schillerndste Name ist Carla Borger, Olympionikin von 2016, amtierende deutsche Meisterin. Die tritt in der schönen Konstellation an, nicht mit ihrer amtierenden Partnerin, mit Julia Sude. Also die aktuelle Nummer 1 in Deutschland hat sich quasi getrennt, nicht offiziell, sondern nur für dieses Turnier und spielt mit einer hoffnungsvollen Nachwuchstalentin zusammen. Svenja Müller, das ist so ein Team, was äußerst interessant ist, was es in der normalen Konstellation oder in der normalen Saison wahrscheinlich nicht gegeben hätte. Wir haben einen Bronzemedaillengewinner von der WM, den Jonathan Erdmann im Männerfeld. Ich persönlich spiele auch mit, wenn ich mich mal als großen Namen dazu zählen darf. Ja, und so setzt sich da schon ein illustres Starterfeld zusammen. Ich würde rausgehen und sagen, das ist im Durchschnitt stärker besetzt, als wir es normalerweise von der größten deutschen Tour gewohnt sind.
Das heißt, die großen Namen, die Sportlerinnen und Sportler haben auch keine Angst, jetzt sich zu infizieren oder da irgendwie sich in Gefahr zu begeben.
Also es kamen natürlich Rückfragen und viele waren auch am Anfang skeptisch und dachten, na, kriegen wir das durch? Wir haben einen Partner früh ins Boot geholt, der uns kostenlos zur Verfügung steht und die Tests ausführt, beziehungsweise auch die Labore zur Verfügung stellt, um wirklich sicher zu gehen, dass die Spieler, die antreten, alle, wenn sie bei uns anreisen, nicht infiziert sind. Und ja, also wenn ich das richtig verstanden habe und die Spieler nur unter sich verkehren, und das werden sie auch, weil sie im selben Hotel untergebracht sind und so weiter und so fort, und sie gesund in eine Woche starten, dann sollten sie nach Adam Riese auch zumindest Corona-frei wieder aus der Woche rausgehen. Ja.
Was sagt denn der Deutsche Volleyballverband dazu, dass sie quasi jetzt in Eigenregie ein komplett neues Event kreieren?
Also ganz ehrlich, ich glaube, hinter geschlossenen Türen ist man erstmal froh, dass etwas ansteht. Man ist vielleicht ein bisschen traurig, dass man sich selber organisiert hat. Wir haben, als wir mit der Idee angefangen haben, war ja gerade die deutsche Tour komplett abgesagt worden für das Jahr. Und ich kenne den Verband leider, muss man sagen, aus den letzten Jahren gut genug, um zu wissen, da herrscht dann erstmal Schockstarre. Und genauso war es auch. Also jetzt im Nachhinein ist man natürlich froh, dass Leute sich da vor den Karren gespannt haben und gesagt haben, wir organisieren was von alleine. Aber mitgeholfen wurde da nicht. Ich glaube, das ist jetzt eher so ein Dulden eines glücklichen Umstands von Verbandsseite.
Und ein Abwarten möglicherweise, ob das Event floppt oder ein Erfolg wird, damit man dann entscheiden kann, ob man unterstützt?
Ja, wahrscheinlich läuft es darauf hinaus. Das tippe ich. Es ist natürlich schön, jetzt so freie Radikale wie uns vorausrennen zu haben und sich das mal anzugucken. Wenn wir es gut machen, kann man sich vielleicht auch ein paar Sachen abgucken. Wenn wir es schlecht machen oder es wirklich floppt, sagen wir mal, der Worst Case wäre natürlich eine Infektion oder sonstiges. Davon wollen wir natürlich nicht ausgehen. Dann kann man mit dem Finger drauf zeigen. Ich glaube, das ist eine Position, in der der Verband sich gerade ganz zufrieden stellt mit der Position, ja.
Wer finanziert das Ganze?
Wir haben über die letzten Jahre als Profisportler natürlich alle ein gutes Netzwerk und sind mit der Idee, da wirklich vielen Leuten, die Möglichkeit gerade haben. Man muss natürlich dazu sagen, dass viele auch sagen, hey, wir würden euch gerne helfen, aber die aktuelle Situation lässt es einfach nicht zu. Wir müssen selber gucken, wo wir bleiben. Aber unser Netzwerk stemmt das Event. Wir sind seit letzter Woche bei so einem Break-Even-Point, wo wir sagen können, wir können es stattfinden lassen auf einen Mindestanspruch, den wir haben. Und jetzt sind wir aber weiter noch Vollgas in der Akquise, um zu gucken, dass wir mehr Budget kriegen, um das Event noch schillernder zu machen, als es dann jetzt schon ist.
Neu ist ja auch, dass dieses Turnier live gestreamt wird. Sie haben also quasi auch noch ein neues Medienkonzept mitgebracht, bei dem die Fernsehkanäle außen vor bleiben. Warum?
Also grundsätzlich ist der Beachvolleyball-Interessierte in Deutschland erstmal daran gewöhnt, seinen Content im Internet zu sehen. Wenn zum Beispiel ein World-Tour-Turnier in China oder so stattfindet, stellen sich die Leute auf 4 Uhr den Wecker und gucken auf einem verpixelten Stream bei einem Wettanbieter Beachvolleyball. So weit ist unsere Sportart. Erstmal im Negativen, weil wir nicht im Fernsehen stattfinden, nicht so oft. Aber auch im Positiven. Unsere Zielgruppe ist halt digitalisiert. Und das haben auch in den letzten Jahren immer wieder die Fernseh-Einschaltquoten gezeigt, beziehungsweise die Online-Einschaltquoten, weil die zum Teil sogar höher waren als die im Fernsehen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir schon was Neues machen, dann machen wir es doch richtig neu. Wir gehen mit der Zeit und gehen auf eine Plattform, wo sonst, also Twitch ist jetzt eine Plattform, wo sonst Jugendliche sich beim Computerspielen filmen und das mit tausenden Leuten teilen. Es ist die Zukunft, und wenn man so überlegt, welche Sportart in den letzten Jahren am meisten gewachsen ist, nämlich E-Sports, wenn man sie zu Sport dazu zählen möchte, dann kann man sich bei denen was abgucken, und genau das haben wir gemacht und deswegen gehen wir auf diese Plattform.
Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstehe, dass die Online-Zahlen, die Abrufzahlen gerade bei der Beachvolleyball-Community besser sind als die Fernsehquote.
Das war zum Teil wirklich so. Könnte natürlich daran liegen, dass man so ein Video on Demand mal sonntags abends beim Abendessen nochmal gucken kann. Wir haben natürlich das große Problem, dass unsere Beachvolleyball-Finals in den letzten Jahren immer sonntags um 13 Uhr übertragen wurden. Und ich nehme es niemandem übel, der dann sagt, ey, da bin ich lieber selber unterwegs, als vorm Fernseher in meinem Wohnzimmer zu sitzen im Sommer. Deswegen kann ich schon durchaus nachvollziehen, dass, wenn man wirklich interessiert ist, einfach den Luxus nimmt und sagt, hey, ich gucke es mir einfach abends an, das Finale.
Sie stellen sich ja vor, dass bei diesem Internetstream insbesondere die Interaktivität mit der Community gefördert wird. Wie soll die aussehen?
Also wir haben auf der Plattform die Chance, wirklich parallel während des Streams einen Chat laufen zu lassen, beziehungsweise das passiert automatisch auf dieser Plattform. Dort können alle, die in dem Stream gerade selber sind, Fragen stellen und so weiter und so fort. Wir stellen uns jetzt erstmal vor, dass zum Beispiel eine MVP-Verleihung, also die des besten Spielers pro Spiel, wir können quasi direkt nach dem Spiel eine Abfrage in den Chat reinstellen, und die Zuschauer können entscheiden, wer in diesem Spiel jetzt der vermeintlich beste Spieler war. Genauso können die auch im Talk nach dem Spiel ihre Fragen auch wirklich direkt an die, beziehungsweise über die Kommentatoren direkt an die Spieler bringen, und ich glaube, das ist so ein Add-on, was die Zuschauer, von denen unser Sport ja zum Großteil auch lebt bei den Events, vergessen lässt und etwas Neues schafft.
Sie haben die Zuschauer gerade angesprochen, die fehlen natürlich jetzt bei dem Event vor Ort in Düsseldorf, und eigentlich hat Beachvolleyball, die Sportart, ja so ein bisschen den Charakter, so ein lässiges Sommer-Event zu sein. Zuschauer, Musik, Drinks, Partystimmung, all das fehlt. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein Vorteil, weil der Sport jetzt tatsächlich auf den Sport reduziert wird?
Ich kann es in 4 Wochen beantworten, befürchte ich. Also ich glaube, dass ein Beachvolleyball-Event definitiv von der Stimmung lebt und es wird auch immer so bleiben. Ich glaube aber, dass wir uns wieder auf die Spieler konzentrieren müssen und vor allem in unserer Sportart jetzt mal anfangen müssen, auch Stories über die Spieler zu schreiben. Weil wir haben ganz viele tolle Athleten, die man jetzt mehr in den Mittelpunkt stellen kann als sonst, weil da eher Party und Musik im Vordergrund steht. Und deswegen glaube ich, ist es wirklich eine Riesenchance auf vielen Ebenen, die Gesichter hinter oder die Charaktere hinter den Spielern zu zeigen und einfach die Sportart, sagen wir mal, auf einer anderen Straße noch nach vorne zu bringen. Und wenn dann nächstes Jahr oder am Ende des Jahres oder übernächstes Jahr oder wann auch immer, das maße ich mir nicht an, wieder Zuschauer dazukommen, dann haben wir vielleicht ein noch besseres Event als bisher.
Alexander Walkenhorst war das, der Beachvolleyballer, der nicht immer mit den traditionellen Herangehensweisen seines Verbandes einverstanden ist und jetzt eine neue Beachliga startet. Viele Sportclubs und Vereine sind, wie gehört, durch die Corona-Krise finanziell schwer getroffen. Es gilt Einnahmeausfälle durch Zuschauerrückgang, fehlenden Umsatz in den Arenen und auch den Ausfall von Sponsorengeldern irgendwie aufzufangen. Als jetzt vom Bund das milliardenschwere Konjunkturpaket unter der Woche geschnürt wurde, hat sich auch der Sport große Hoffnungen auf finanzielle Hilfen gemacht. Da wurden manche aber enttäuscht. Am Ende stand nämlich die Möglichkeit, dass die Profisportvereine der unteren Ligen unter bestimmten Bedingungen Überbrückungshilfe für Corona-bedingte Umsatzausfälle bekommen können. Außerdem erhöht der Bund die Mittel für Sportstätten in Deutschland in diesem und im kommenden Jahr um weitere 150 Millionen Euro. Dabei sind insgesamt noch ein paar Fragen offen geblieben und die habe ich mit Johannes Steininger diskutiert, der Bundestagsabgeordnete der CDU, verdeutlicht zunächst einmal, wer denn überhaupt gemeint ist mit den Profisportvereinen der unteren Ligen.
Ja, also das ist natürlich etwas unpräzise und missverständlich formuliert gewesen, weil wir jetzt mit Profisportvereinen in unteren Ligen eher nicht zu tun haben. Was gemeint ist, ist, dass diejenigen profitieren sollen, die aus dem Nicht-Fußballbereich kommen, das heißt insbesondere Mannschaftssportarten, Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey. Was wir ja jetzt hier vorliegen haben, ist erstmal das Papier des Koalitionsausschusses. Das muss aber ja noch jetzt in Gesetzesform gegossen werden. Und dann haben wir als Parlament hier auch das Sagen und haben uns mit den Koalitionspartnern auch schon vorgenommen, dass wir das so präzisieren, dass eben die ganzen Sportvereine, die derzeit in ganz, ganz großen Problemen sind, auch von dieser Überbrückungshilfe profitieren werden.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um diese Überbrückungshilfe zu bekommen?
Das ist das Gute, dass es jetzt ausgeweitet worden ist, weil bei den bisherigen Hilfen konnten Sportvereine nicht profitieren. Wir haben jetzt in dem Papier stehen, dass es Betriebe sind, die höchstens 249 Mitarbeiter haben und die im April, Mai einen Umsatzrückgang von 60% haben. Das trifft auf ja, diese ganzen Sportvereine zu, sowohl in der Mitarbeiteranzahl, aber natürlich auch im Umsatzrückgang, weil wir eben gesehen haben, dass im April und im Mai ja fast gar keine Einnahmen dort vorhanden waren.
Das trifft aber nicht mehr auf Breitensportvereine zu.
Das trifft im Zweifel auch auf Breitensportvereine zu, wenn die einen entsprechenden wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb haben. Aber Sie haben schon recht, der Breitensport leidet natürlich auch, aber dort kann man entsprechend auch ein bisschen mehr an den Einnahmen und Ausgaben drehen. Und dort sind vor allen Dingen ja auch die Länder und auch die Kommunen zuständig.
Wenn ich mir vorstelle, 25 Milliarden, die jetzt aufgeteilt werden müssen unter vielen mittelständischen Unternehmen aus verschiedenen Bereichen, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und irgendwo dann auch der Sport, die sind dann schnell aufgebraucht.
Ja, das werden wir sehen. Wir hatten ja für die ersten 3 Monate die Soforthilfe. Da hatten wir mit 50 Milliarden gerechnet. Mittlerweile abgerechnet sind nur 15 Milliarden. Also da hat das Geld, was wir eingestellt haben, dicke gereicht. Und jetzt wird es halt eben darum gehen, relativ schnell einen Antrag zu stellen. Und dann ist es eben möglich, bis zu 80% der Betriebskosten dann auch als Zuschuss erstattet zu bekommen.
Woran liegt das, dass nur so wenig Geld abgefordert wurde? Haben Sie da eine Erklärung für?
Naja, 15 Milliarden ist ja als Gesamtsumme schon viel Geld. Und bei den Soforthilfen war es ja so, dass sie Zuschüsse zwischen 9.000 und 15.000 Euro bekommen konnten. Und wenn man sieht, dass insgesamt roundabout 2 Millionen Unternehmen davon auch profitiert haben, kommt so diese Zahl zustande. Was uns jetzt als Sportpolitiker eben noch wichtig ist, ist, dass auch den Besonderheiten von Profisportvereinen dann Rechnung getragen wird. Also, dass das auch gilt für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb von eingetragenen Vereinen. Das ist ja der Unterschied auch zu Wirtschaftsunternehmen. Und wir werden auch diskutieren müssen, ob nicht die Lohnkosten, die diese Profisportvereine haben, ob die nicht auch in die Berechnungsgrundlage reingehen, weil wir eben ein Problem im Profisport haben. Dort kann ja kein Kurzarbeitergeld beantragt werden, weil die Sportlerinnen und Sportler derzeit trotzdem trainieren und auch Wettkämpfe bestreiten.
Im Sportausschuss zuletzt hatte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, versucht aufzuzeigen, dass den Vereinen mindestens 1 Milliarde fehle. 90.000 Clubs benötigten demnach eine Soforthilfe von je 12.000 Euro. Das differiert ja sehr mit dem, was jetzt dem Sport zugesprochen wurde. Haben Sie diese Rechnung von Alfons Hörmann nachvollziehen können?
Ja, es gab da ja, glaube ich, eine Umfrage, die dann als Durchschnittswert 12.000 Euro herausgefunden hat, was eben an Bedarfen da sind. Und dann wurde es multipliziert mit der Gesamtzahl von den Vereinen. Aber hier gehört zur Ehrlichkeit auch dazu, das ist Aufgabe von Ländern und auch Kommunen. Wenn Sie sich anschauen, einige Bundesländer haben ja hier auch Hilfsprogramme gemacht, um dort diese Lücken zu füllen. Was wir im Bund machen, ist ja Förderung des Spitzensports und deswegen insbesondere auch die Förderung eben dieser Mannschaftssportarten, weil uns eben auch eins klar sein muss, dass die vielen Athletinnen und Athleten, die dort ja in den deutschen Ligen spielen, dann ja auch unsere Athleten für Olympia im nächsten Jahr sein werden.
Haben Sie die entsprechenden Auflistungen, Berechnungen oder auch die Umfrage, von der Sie gerade gesprochen haben, die Zahlen gesehen?
Ja, für den Sportausschuss. Wir hatten ja die entsprechende Unterlage vorliegen. Ja, ob man dann tatsächlich aus einer Umfrage mit vergleichsweise wenigen Rückantworten aus den Vereinen das dann so extrapolieren kann, das weiß ich jetzt nicht genau, aber wie gesagt, für diese Einnahmeausfälle sind dann am Ende des Tages auch die Länder zuständig. Und da sind alle Bundesländer auch aufgerufen, entsprechende Förderprogramme für ihre breiten Sportvereine aufzulegen.
Wie ist denn der Auftritt Hörmanns im Sportausschuss und auch das fordernde Gesamtauftreten einiger anderer Sportvertreter angekommen bei Ihnen und in Berlin?
Aus meiner Sicht ist es richtig, dass der deutsche Sport ja auch die Interessen seiner Vereine vertritt. Das wurde im Sportausschuss gemacht. Wir haben jetzt hier mit dem Koalitionsausschuss, glaube ich, ein wichtiges Zeichen auch gesetzt, dass auch der Sport hier eine wichtige Rolle hat. Und wenn wir sehen, 1 Milliarde Euro für Kultur und jetzt eben die Aufnahme des Sports auch in diese Überbrückungshilfe und auch die Ausweitung der Sportstättenförderung, 150 Millionen Euro, ist, glaube ich, auch schon ein starkes Zeichen Richtung des Sports.
In dem Konjunkturpaket sind ja auch viele Kommunen entlastet worden und der Sport hegt ja jetzt die Hoffnung, dass durch diese Entlastung die Kommunen wieder mehr Beinfreiheit haben, um dann den Sportverein sozusagen über diesen Umweg, über diese Brücke dann noch mehr unter die Arme zu greifen. Sind das berechtigte Hoffnungen?
Ist so aus meiner Sicht eine berechtigte Hoffnung. Aber man muss auch sehen, die 150 Millionen Euro, die zusätzlich in die Sportstättenförderung geht, ist natürlich genau auch für die Förderung des Breitensports gedacht. Das entlastet auch die Kommunen vor Ort. Und am Ende des Tages werden wir diese historische Corona-Herausforderung eben nur dann meistern können, wenn der Bund seiner Verantwortung gerecht wird, aber eben auch Bundesländer und Kommunen ihre Aufgaben entsprechend erfüllen.
Im Nachgang betonte der Deutsche Olympische Sportbund, man habe mit dieser Zuspitzung auch ein Signal senden wollen, wie sehr der Sport eben abhängig von Zuschauern, Ehrenamtlern und Mitgliedern ist. Also ein Ruf nach mehr Lockerungen sollte gesendet werden. Haben Sie den Ruf gehört?
Wir sehen ja mittlerweile auch schon einige Lockerungen, die im Sportbereich, auch im Breitensportbereich möglich sind. Ich persönlich hätte mir auch erhofft, dass dies etwas früher der Fall sein kann. Nur zur Wahrheit gehört eben dazu, Corona ist noch nicht weg und wird jetzt auch im Sommer nicht einfach weggehen. Und deswegen müssen wir alle vorsichtig sein. Das gilt für jeden Einzelnen, aber natürlich auch für den Sport.
Der CDU-Sportpolitiker Johannes Steiniger war das hier im Interview. Das Gespräch, das wir heute Nachmittag aufgenommen haben, finden Sie natürlich auch in unserer Audiothek und auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport. Und unterdessen ist Borussia Dortmund im Abendspiel der Bundesliga mit 1:0 gegen Hertha BSC in Führung gegangen. In der 57. Minute traf Emre Can für den BVB. Inzwischen sind 65 Minuten gespielt. Seit Mitte März hat die nationale Anti-Doping-Agentur NADA so gut wie keine Testungen mehr gemacht. Erst seit den Lockerungen im Mai erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Topathleten wieder Besuch von Kontrolleuren bekommen. Und nun befürchten einige Sportlerinnen, dass es besonders manipulativ zugeht, wenn der Wettkampfbetrieb wieder aufgenommen wird. Darian Leicher hat sich unter den Athletinnen umgehört.
Zwischen Aschebahn und Parkanlagen. Pamela Dudkiewicz hat turbulente Trainingswochen hinter sich. Jetzt endlich darf sich die Hürdensprinterin und WM-Bronzemedaillengewinnerin vom TV Wattenscheid wieder wie gewöhnlich auf die Wettkämpfe vorbereiten. Laufen, Springen, Techniktraining.
Das Event, auf das ich schaue, ist die Deutsche Meisterschaft am 8.9. August in Braunschweig.
Doch die neue Normalität ist getrübt, denn die Athletinnen und Athleten wurden knapp 2 Monate lang alleingelassen. Kein Besuch von den Dopingkontrolleuren der NADA, der Nationalen Anti-Doping-Agentur.
Ich habe tatsächlich, bevor irgendwie Corona ganz groß wurde, noch eine Kontrolle gehabt. Aber seitdem wurde ich noch nicht kontrolliert. Das ist nicht normal. Ansonsten kommt die Dopingkontrolle wirklich in regelmäßigen Abständen. So eine große Pause habe ich noch nicht gehabt.
Seit der Sportbetrieb Corona-bedingt stillsteht, hat die NADA das Dopingkontrollsystem eingestellt. Aus Sicherheitsgründen. Mitte Mai verkündete Andrea Gotzmann, Vorstandsmitglied der NADA, via Jahrespressekonferenz, dass das System nun langsam wieder anlaufe. Im Interview erklärte sie nun:
Seit gut einer Woche starten wir auch wieder das normale Trainingskontrollprogramm, aber mit allen Möglichkeiten der Infektionsverhütung.
Es wird also wieder kontrolliert, aber noch lange nicht auf Vor-Corona-Niveau. Aktuelle Zahlen des Kölner Dopingkontrolllabors machen deutlich, wie gering der Anteil der eingehenden Proben derzeit ist. Gut 90% weniger als sonst zu dieser Jahreszeit. Das bestätigte Laborleiter Mario Tewis. Pamela Dudkiewicz macht sich Sorgen, dass manche Sportler die kontrollfreie Zeit genutzt haben, um illegale Substanzen mit Langzeitwirkung zu konsumieren.
Ich kann mir vorstellen, dass Sportler, die sich diesen Schritt nicht gewagt haben, dass die Hürde vielleicht jetzt nicht so hoch ist. Also wenn man ganz sicher weiß, während der Corona-Zeit oder aktuell kann ich nicht getestet werden, könnte ich mir vorstellen, dass es da schon den einen oder anderen Sportler gibt, der sich da einen Ruck gibt.
Das sieht Boxerin Nadine Apetz ähnlich. Die WM-Bronzemedaillengewinnerin vom SC Colonia 06 vermutet:
Gelegenheit macht Diebe und in diesem Fall natürlich Gelegenheit macht Doper.
Auch bei der Anti-Doping-Agentur erkennen sie das Problem. Während des Corona-bedingten Stillstands des Leistungssports habe sie aber einfach keine Kontrolleure durchs Land schicken können, erklärt NADA-Chefin Gotzmann.
Das ist einfach aus Sicherheitsgründen notwendig gewesen, insbesondere allen Personen, die am Kontrollprozess beteiligt sind.
Stattdessen hat die NADA auf freiwilliger Basis Kontrollkits verschickt, mit denen die Athletinnen und Athleten selbst Blutproben abgeben konnten. Dennoch, die Auswirkungen auf die Wettkämpfe könnten verheerend sein, meint Dudkiewicz.
Viele haben irgendwie die Fehlvorstellung, dass gedopt wird kurz bevor man auf den Wettkampf geht. Und das ist natürlich nicht so. In dieser Trainingsphase, und das ist gerade eine Phase, wo man wahnsinnig viel trainiert und eine Saison vorbereitet, ist natürlich der optimale Zeitpunkt, um eben schneller laufen zu können im Training, mehr Gewichte zu stemmen, um so einfach eine Grundlage zu legen für eine starke Leistung.
Der Wettkampfstopp also als ideale Dopingzeit? Nein, sagt Bahnradfahrer Maximilian Levy. Der Europameister von 2017 im Keirin behauptet, die Zeit ohne Dopingtests habe kaum Auswirkungen. Wer vorher nicht gedopt hat, werde es auch jetzt nicht tun.
Die, die ohnehin schummeln und da ihre Möglichkeiten und Programme irgendwo haben, die werden das vorher gemacht haben und die werden es auch danach weitermachen. Und alle, die vorher Fernsport getrieben haben, die werden jetzt nicht gesagt haben, oh toll, Olympia ist nicht in 3 Monaten, sondern in 15, jetzt ziehe ich mir was rein. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie manch einer darauf kommt, jetzt so zu tun, als wäre der Sport jetzt verseuchter als vorher.
Dennoch wird es wohl Lücken geben. Für den Doping-Experten Fritz Sörgel sind die Gefahren der Manipulationen besonders im Hinblick auf Olympia 2021 dramatisch. Vor allem, wenn eine zweite Corona-Infektionswelle im Winter die Kontrollsysteme ein weiteres Mal aus dem Takt bringen sollte.
Dann muss man schon zu der Auffassung kommen, dass es Spiele sind, wie wir sie in dieser Form auch jetzt rein logistisch nie gehabt haben, wie wir sie aber auch von den Betrugsmöglichkeiten noch nie gehabt haben.
Für Sportlerinnen und Sportler wie Pamela Dudkiewicz, die auf ihr großes Ziel Olympia hintrainieren, hat die Dopingkontrollpause einen bitteren Beigeschmack. Sie wissen nicht, ob am Ende wirklich die Besten auf dem Treppchen stehen oder die, die am besten gedopt haben.
Sport am Samstag war das mit Fußball, Basketball, Beachvolleyball und Sportpolitik. Danke, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ich bin Asta Travol und nachher auch wieder am Sportaktuell Mikrofon und der Partie Dortmund gegen Berlin. Da steht es immer noch 1:0. Bis dann.